Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der Adidas Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil über euch, über unsere Social Vita Community, über 15 Kilogramm Nüsse, die nicht schmecken und über die American Apparel Dokumentation. Und im zweiten Teil haben wir Fuck You bzw. FAQ Health zu Gast und wir sprechen darüber, wie sie den Channel aufgebaut haben, deren Hintergründe, wie die Strategie aussieht und was eigentlich der Antrieb hinter diesem Channel ist. Sehr coole Folge, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Pascal, es ist Freitagnachmittag, 33 Grad und dein Gehirn fühlt sich wahrscheinlich an wie Rührei, genau wie meins. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir uns jetzt die Zeit. Hast du ein Thema mitgenommen?
Mitgenommen, ich habe ganz viele Themen mitgenommen. Ich habe zwei zur Auswahl. Willst du einfach raten und ich pick eins raus?
Was soll ich denn raten?
Eins oder zwei?
Zwei.
Okay, also zwei kann ich kurz halten. Ich habe, das haben wir glaube ich schon mal erzählt, wir sind ja so kleine Sparfüchse und bestellen immer so Haushaltssachen, so Lebensmittel wie so Kichererbsen oder Bohnen oder Nüsse in so gigantischen 10 oder 15 Kilo Paketen. Ja.
Ich finde eigentlich, dass Bode Naturkost, sorry, ich muss kurz meinen Schlüssel aus der Tasche hören, falls ihr das hört, der stört mich. Ich finde eigentlich, dass Bode Naturkost, das ist nämlich der Ort, wo wir immer bestellen, dieses Podcast sponsern sollte.
Ist so,
und
ne?
Dann hätten wir immer eine Packung Nüsse auf dem Tisch.
Ja, das wäre richtig geil. Und man muss auch sagen, allein diese Website von Bode Naturkost, da sieht man schon, da sitzt keiner dran, der irgendwas mit E-Commerce und Marketing am Schirm hat, aber es ist einfach ehrlich.
Wir kennen ja alle die Brand mit K, die halt eben Nüsse und Snacks im großen Stil verkauft, die auch so Riegel hat und so. Und Bode Naturkost ist weitaus günstiger tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Und Bio.
Ja, das stimmt. Ja. Und die haben gigantische Mengen. Auf jeden Fall wollte ich mir eigentlich nur gemischte Nüsse kaufen. Das Problem war, es gab nicht mehr die 3- oder 5-Kilo-Optionen, sondern nur noch die 12,5 Kilo.
Aber wir bestellen meistens so viel. Also wir bestellen meistens 5 bis 20 Kilo. Ich habe auch schon mal 25 Kilo bestellt.
Moment, also 12,5 Kilo Nüsse ist schon ziemlich loco, plus 5 Kilo Erdnüsse.
Na, du isst fast 500 Gramm am Tag, habe ich das Gefühl.
Ja, also, was ich ja gar nicht erzählen wollte, ist, ich habe das ja einfach bestellt, blind, und sie schmecken mir nicht.
Willst du mich verarschen?
Also pass auf, der Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe Erdnüsse roh. Hast du schon mal Erdnüsse roh gegessen?
Ja.
Also wirklich ungesalzen, ungeröstet.
Ja, ist nicht so geil.
Überhaupt gar nicht geil.
Aber ich dachte, hast du 15 Kilo rohe Erdnüsse gekauft?
Nein, 5 Kilo rohe Erdnüsse. Weil ich habe gelesen, das sind Hülsenfrüchte. Und dachte ich mir so, perfekt. Dann habe ich auch noch Hülsenfrüchte beim Frühstück drin. Und 12,5 Kilo gemischte Nüsse. Und beides schmeckt nicht so nice.
Die gemischten Nüsse auch nicht?
Nee, irgendwie nicht. In der rohen
Natur.
Aber
die hatten wir doch schon mal.
Nee, die hatten wir noch nicht. Die sind neu.
Sicher?
Ja.
Aber dann lass doch mal den Feedback geben, weil sonst waren wir immer mega happy.
Mega happy, ja. Das ist nämlich auch ein krasser Hack. Wir bestellen auch echt, also was ich eben meinte, diese ganzen Hülsenfrüchte bestellen wir eben nicht in Dosen, sondern roh. Also getrocknet.
Ja, genau.
Ne? Also Kichererbsen
und legen die dann ein.
Genau,
ja.
Was viel ökologischer ist, legen die ein. Und es soll ja auch, das hast du mir erzählt, diese ganzen, boah, wir sind echt so Alnatura-Adel, ne? Aber die ganzen Konservendosen, das ist ja auch nicht gut.
Ja, alles eigentlich nichts gut.
Weil das irgendwie.
Eigentlich kann man gar nichts mehr essen außer Luft und Sonne.
Ja, weil aus den Konservendosen.
Aber auch Luft schlecht wahrscheinlich. Sonne auch schlecht.
Vor allem Luft in Berlin schlecht.
Luft
einfach
in Berlin
richtig schlecht.
Sonne generell schlecht, alles schlecht.
Ja.
Wir sind da schon sehr picky. Aber Dosen sind auf jeden Fall nicht so gut. Vor allem, was auch nicht gut ist, ist so Salat abgepackt.
Warte, warum sind Dosen nicht gut? Müssen wir einmal erklären, weil Metall von dem Gehäuse.
Genau, das ist ähnlich wie halt keine Plastik, Spatula und Küchenutensilien und so.
Ja.
Oder auch kein Plastik in die Mikrowelle.
Oder Teflon
so
in der Pfanne.
Teflon alles, auch nicht gut.
Alles aussortiert.
Alles nicht gut. Ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du diese 15 Kilo nicht so nicht. Aber du bist ja da sehr diszipliniert. Du bist ja irgendwie so ein kleiner Zinnsoldat, obwohl ich Militäranalogien eigentlich nicht mag. Aber und wirst dich jetzt da durchfuttern.
Ganz genau. Ich habe mir die auch schon angeguckt und ich habe es gereframed. Ich gucke jetzt die Nüsse an und sehe es nicht mehr als Lebensmittel, das schmecken soll, sondern rein als funktionale Nahrungsaufnahme für Proteine und gesunde Fettquellen. Das funktioniert ganz gut.
Ja, das kann ich halt nicht. Ja. Okay, ja gut, aber dann, ich würde mal sagen, wir nehmen das mit und wir schreiben einfach eine E-Mail, das musst du dann auch machen nach Bodo Naturkost, an ja. Bodo Naturkost und wir beschweren
hey,
uns
wir
ja.
schicken dir einfach den Podcast hier.
Ja, das
direkt
auch
durchdelegiert.
Gut. Ja, machen wir.
Und noch ein Gedanke, das kann ich so halb empfehlen, weil ich es mir noch nicht komplett reingezogen habe, aber ich habe die American Apparel Doku auf Netflix
ist
angefangen.
Ist das das zweite Thema?
Ja.
Das erste?
Ja, genau, das war das erste Thema. Das wollte ich kurz hinterher werfen, ohne jetzt da tief reinzutauchen, aber schaut's euch an. Ich fand's krass, weil American Apparel war ja so schon so eine Kultmarke. Also,
ja, es hatten ja alle diese farbigen Jacken mit den weißen Spendern, ne, mit den weißen Schnüren.
Übel, übel. Die waren so Hype. Und ich fand's ganz interessant, weil die Doku natürlich noch einmal aus Marketingperspektive den Hype aufrollt. Mhm. Das ist ganz interessant, weil die haben ja wirklich alles in Amerika produziert, so in den 2000ern. Dann hatten die sehr einfache, schlichte Klamotten. Und, sehr interessant für unsere Branche, die haben extrem viel Marke und Wertschöpfung über die Werbung aufgebaut. Die Werbung war immer alles so, also sehr Sex-Sells, fast schon so Soft-Porn-Core-mäßig, super crazy. Und heute auch, aus heutiger Sicht, fast schon, du guckst da drauf und man schämt sich richtig, weil es gar nicht mehr vorstellbar ist, dass solche Visuals überhaupt rausgehen und dass eine Marke solche Visuals kommuniziert. Und dann, und das ist eigentlich das Interessante, ist so krass, was das für ein durchgepeitschter Gründer ist. Also ein kranker Narzisst, krass degradierend. So ein richtiger, so ein Typ, der sich aufgeilt an Power. Dann gibt's da auch sexuelle Vorwürfe. Der hat auch so eine Playboy-Mansion gehabt. Also komplett insane. Und ich find's krass, dass das irgendwie bei mir gar nicht so auf dem Schirm war. Und diese Brand gegen die Wand gefahren hat. Während der Rezession heißt es, glaube ich.
Das ist das Rührei.
Mann, wow. Wirtschaftskrise 2008, da Finanzmarktzusammenbruch. Während alle Marken, vor allem Retail, ne, die Füße stillgehalten haben, hat er immer weiter expandiert, bis wirklich diese Marke runtergebrochen ist von 30, 40 Millionen Umsatz auf minus 80 Millionen. Komplett insane. Und das fand ich sehr interessant, sehr schockierend, aber empfehlenswert, mal reinzuschauen.
Cool. Ich habe eigentlich nur mitgebracht, dass du Feedback mitgebracht hast fürs Podcast und das wollte ich einfach mal öffentlich teilen,
ja.
Weil ich das einen guten Hinweis finde. Du hast gesagt, dass wir fast immer im ersten Teil sagen, okay, wir müssen uns beeilen, weil wir haben keine Zeit und dass wir im zweiten Teil fast immer sagen, dass wir einen Hardcut haben und unseren Gast dann rausschmeißen und das ist natürlich nicht so ein geiler Vibe. Deswegen würde ich sagen, darauf achten wir ab jetzt. Ich meine, man muss halt dazu sagen, dass wir dieses Ding irgendwie in unserem Arbeitsalltag aufnehmen,
ja,
an einem Freitagvormittag und dann irgendwie doch immer der Freitagnachmittag doch noch gehijackt wird mit irgendwelchen Terminen. Und das ist ja nicht, also wir treffen uns ja nicht explizit zum Podcast aufnehmen in einem anderen Studio, zur Podcastaufnahme, in einem anderen Studio. Wir machen das ja alles bei uns im Büro und kurz danach sind dann halt auch Termine. Also das
stimmt,
ist ja nicht gelogen,
ja, stimmt,
oder irgendwie, dass wir keinen Bock drauf haben. Aber ich finde das trotzdem einen wichtigen Hinweis, weil viele hören ja auch irgendwie wahrscheinlich den Podcast, keine Ahnung, beim Frühstücken, beim zum Arbeit radeln, I don't know. Und ja, dann ist halt ungeil, wenn sich das so anhört, als wären wir hier derbe gestresst und würden wir das nicht ernst nehmen,
ja,
oder so.
Wobei auf der anderen Seite ist, wo du sagst, also ihr könnt ja uns auch mal feedbacken, wie ihr das seht, weil es ist ja auch wirklich wahr, das stimmt ja auch, es ist ja unser Leben. Irgendwo.
Ja, also ich hatte heute wirklich einen Hardcut.
Ja, wir haben
also
immer Hardcuts.
Gleich im zweiten Teil, dass ich einen Hardcut hatte.
Ja, wir haben immer Hardcuts. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auf einem Event war. Da haben Leute mich auch auf dem Podcast angesprochen, meinten auch so, ey, wie kriegt ihr das alles unter einen Schirm? Podcast, YouTube-Vlog, das ganze Social-Game. Und vielleicht ist das auch Teil der DNA, dass es bei uns so einfach dazwischen gequetscht,
ja,
ist. Und vielleicht ist das auch die Realness. Also
ja,
teilt gerne, sprecht uns an. Teilt euer Feedback. Wie seht ihr das?
Sprecht uns an, als wären wir so Superstars. Nee, aber teilt. Ich finde halt wirklich, dass, also das stimmt schon. Das würde ich mir irgendwie schon wünschen, weil blablabla, jetzt kommt bei mir das Rührei hoch. Unser Podcast ist ja gerade sehr eindimensional. Also klar, wir kriegen dann hier und da mal Feedback von,
ja,
Leuten, die es hören oder mal auf LinkedIn oder so. Aber wir haben jetzt ja keinen designated Instagram-Channel,
ja,
ne, wo wir jetzt wirklich viel im Austausch sind mit,
ja,
den Leuten. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
Ja, voll.
Weil ich setze mich jetzt auch nicht hin, wenn da irgendwie jemand ein YouTube-Video hat oder einen Podcast und sagt, hey, gib mal Feedback. Und dann suche ich explizit irgendwie nach dem Instagram-Kanal und schreibe, hallo, du hast noch Feedback gefragt. Also irgendwie, vielleicht sollten wir den Instagram-Kanal auch nochmal mehr pushen jetzt.
Hey, und was ist diese DM-Idee, die du hattest? Wie heißt das nochmal? Mein Kopf.
Community, WhatsApp-Community, Instagram-Community.
Broadcast, genau.
Broadcast-Channel, ja.
Das wäre perfekt dafür.
Ja.
Hey, welche Gäste? Was
wenn
ist
ihr das
Cases?
Jetzt hört, dann geht mal auf Social
Vita.berlin, ja,
auf Instagram und schreibt uns, ob ihr an so einem Broadcast-Channel interessiert wärt. Und Ich würde sagen, wir nehmen es jetzt mal als Challenge, so 3 bis 6 Monate diesen Kanal richtig zu pflegen, zu antworten. Schickt uns da Fragen, gerne in die DMs sliden. und dann würde ich sagen, dass wir mal gucken, dass wir da ein bisschen mehr in Austausch bekommen, weil ich fände das voll cool. Weil dann können wir auch vielleicht vorher bekannt geben, wer ist jetzt der nächste Gast. Dann können die Leute schon mal Fragen stellen. Voll. Weil gerade denken wir, Heinis, uns ja die ganze Zeit die Fragen aus. Keine Ahnung, vielleicht sind wir auch gar nicht so gut da drin.
Ja, oder Themen auch generell.
Und die Leute sind viel besser da drin.
Ja, safe. Also der Account heißt social.vita.berlin. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes.
Cool. Alrighty, dann würde ich sagen, ab in den zweiten Teil.
Yes, viel Spaß. Heute haben wir bei uns Daniel von FAQ Health. Herzlich willkommen.
Ja, moin, moin. Freue mich hier zu sein an diesem heißen Freitag.
Ein weiteres Nordlicht, schön.
Ja, das ist sehr gut.
Kommst du auch aus dem Norden?
Ja, ich komme aus Hamburg. Und du?
Na, aus Schleswig-Holstein. Das ist ja aus meiner Perspektive eher Süddeutschland.
Mein Pferd stand tatsächlich in Schleswig-Holstein.
Also wir müssen uns alle hier abgegeln, weil wir gerade einen technischen Fehler hatten und den Anfang nochmal recorden. Aber doppelt hält besser.
Ich muss sagen, wir haben das gut hingekriegt. Wir haben genau die gleichen Jokes gemacht.
Ja, das war sehr gut.
Und ich fühle mich jetzt auch viel sicherer. Ich war ja ein bisschen eingeschüchtert von euch.
Ihr hätte auch so sein können, bossy, dass wir richtige Assholes sind. Ne?
Ja, nein, genau. Das ist einfach nur eine reine psychologische Sicherheitsstrategie für uns. Damit
machen
die Leute
wir,
sich
machen
gut
wir bei jedem.
Ja, genau.
Okay, erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du, was macht ihr?
Ja, Daniel bin ich, Daniel Nagel, komme aus dem schönen Schleswig-Holstein, bin einer der Gründer von FAQ Health. Wir helfen jungen Menschen, bewusste und informierte Entscheidungen zu treffen für ihre Gesundheit, machen das vor allem auf den Socials, aber auch in Schulen und sind tatsächlich sehr klein gestartet als Schülerorganisation damals als Team und haben uns da über die letzten 15, 16 Jahre extrem weiterentwickelt und von einem HIV-Fokus heute eher wie so ein Health Companion und beantworten die FAQs junger Menschen zum Thema Gesundheit. Und das bringt wahnsinnig viel Spaß. Ich kann jeden Tag lustige Leute treffen, was lernen, selber für mich. Und freue mich, dass wir halt eine Chance bekommen, so einen Lifestyle-Ansatz für Gesundheitskommunikation auszuprobieren. Und damit ja tatsächlich auch viele junge Menschen erreichen.
Also ein Unternehmen aus einer Schülerorganisation hatten wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht im Podcast.
Ich war auch geil. Wie lange macht ihr das dann? Wann machst du das schon jetzt?
Ja, 16 Jahre.
16 Jahre hat er gerade gesagt.
Okay, perfekt. Ich habe schon die nächste Frage in meinem Kopf vorbereitet, deswegen doppelt hält besser.
Sind da alle noch dabei?
Nee, ich habe alle weggebissen.
Okay.
Nee, aber es ist natürlich so, wenn du als Schüler startest in deinem Schülervertretungsbüro und dann haben wir uns ja auch immer wieder weiter verändert. Also die Idee hat sich praktisch weitergetragen, weiterentwickelt und dann sind immer auch neue Leute dazugekommen. Es hat sich die Form verändert, wie wir das machen. Mal waren wir wirklich so Grassroots an jeder Schule, jetzt sind wir vor allem auf den Socials. Also wir sind praktisch wie so eine Raupe, die mittlerweile so ein bisschen, habe ich das Gefühl, zum Schmetterling wird. Aber auf dem Weg ist halt super viel passiert.
Cool. Okay, und das Ziel ist immer das gleiche geblieben, dass ihr Aufklärung, Education rund um das Thema Gesundheit an junge Menschen bringen.
Genau, also Aufklärung war immer so der Kern und ist weiterhin einfach extrem wichtig. Wir denken das natürlich heute ein bisschen anders, als wir es früher gemacht haben. Ne? Früher haben wir vielleicht auch noch Flyer in einer Einkaufspassage irgendwie verteilt, um auf Themen hinzuweisen. Heute produzieren wir halt TikTok-Short und YouTube-Formate und das hat sich verändert. Und auf jeden Fall auch, wie wir Themen erzählen, welche Themen wir aufgreifen, das hat sich schon sehr stark verändert. Aber der Kern der Idee ist immer noch, wir wollen, dass junge Menschen für sich, basierend auf Wissen, Entscheidungen treffen.
Ja, ist ja eigentlich so dieses Mindset von einem, also eigentlich seid ihr ein Publisher, ein Media-Haus.
Ja, genau.
Ja,
kann man so sagen.
Genau, ist auch etwas, wo wir ganz viel mit Marken sprechen. Also eigentlich ist das ziemlich gut, weil wir sagen auch immer ganz vielen Marken, ja, also viele Marken haben das Problem, sie haben ihr Produkt, interessiert sich eigentlich keiner für, weil Leute sind eben auf Social, um unterhalten zu werden, um inspiriert zu werden, um Sachen zu lernen. Und genau das löst ihr. Ja, ihr geht ja genau in diese Kerbe rein.
Und das hat total organisch. Wir sind da angefangen. Viele müssen, die haben ein Taschentuch, von welchem Hersteller auch immer, und müssen jetzt eine Geschichte um das Taschentuch erzählen.
Genau.
Und wir haben halt eine Geschichte, die ist relevant und überlegen eher aus der Community heraus, was macht jetzt für diesen jungen Menschen Sinn? Und das ist sozusagen auch der nächste Schritt für uns. Wie können wir eigentlich jungen Menschen den Zugang in Gesundheit ebnen? Weil wir haben eine Community, wir haben junge Menschen, die uns jeden Tag vertrauen. Und wie können wir jetzt praktisch vielleicht auch einen Zugang zu Kondomen, Periodenprodukten und so weiter organisieren? Das ist eigentlich für uns so der spannende nächste Schritt.
Und sag mal, wie, also ich meine, das Thema Gesundheit, das ist so riesig. Wie habt ihr Wie habt ihr eure Content-Strategie definiert? Also wo entscheidet ihr, welche Themen ihr spielt?
Tatsächlich sehr aus dem Community-Feedback, ne? Also wir sind natürlich sehr spitz gestartet mit Sexual Health. Ist auch immer noch ein großer Traffic-Treiber, ne? Weil sozusagen How-to-Oralverkehr irgendwie, das läuft immer. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben durch das Feedback unserer Community natürlich auch so Indikationen, okay, was interessiert. Und dann matchen wir eigentlich das, was uns Leute fragen, mit was macht aus einer medizinischen oder wissenschaftlichen Fragestellung Sinn für junge Menschen, ne? Prävention, Vorsorge, Impfungen und ranken das dann für uns, sagen, hey, wir wollen jetzt eigentlich in das Thema mentale Gesundheit gehen, weil wir kriegen sehr viele Fragen zum Thema mentale Gesundheit, fragen uns dann, was sind da eigentlich die Inhalte für junge Menschen, wer sind auch Expertinnen und Experten, die uns helfen, einen richtigen Call to Action zu entwickeln, was macht aus einer wissenschaftlichen Perspektive Sinn. Aber ich bin eigentlich sehr froh, dass es aufgeht, dass wir das sehr organisch machen. Mhm. Es kam noch kein Feedback so, hä, FAQ you, ne, wir sagen fuck you, kann man ja auch an der Stelle mal sagen, unsere Marke heißt fuck you. Keiner hat, warum redet ihr jetzt über die HPV-Impfung oder warum redet ihr über Gebärmutterhalskrebs? Das hat uns noch nie jemand gefragt. Also es wird auch akzeptiert, dass wir breiter gehen.
Also eigentlich ist fast schon eine radikale Customer Centricity. Also wenn ihr komplett die Themen, die Inhalte sourced aus das, was die Community anfragt, interessiert, das ist ja ziemlich cool. Und wie plant ihr das dann im Voraus? Also guckt ihr euch dann einmal die Woche an, was die Themen sind und plant dann von Woche zu Woche, plant auf einer monatlichen Basis?
Wir planen auf Monatsebene. Was wir noch nicht so gut machen, glaube ich, dass wir sozusagen auf Trends reagieren, weil wir einen sehr starken Fokus haben auf unsere eigenen Formate. Welche Themen wollen wir setzen? Mit wem wollen wir Themen setzen? Welchen Experten oder welche Expertin laden wir ein? Und ich glaube, da können wir noch eine Schippe drauflegen, dass wir auch ein bisschen tagesaktueller produzieren. Aber sonst planen wir tatsächlich auf der Monatsebene.
Ich habe noch mal kurz eine Frage zum generellen Setup, wie das aussieht, weil du sitzt jetzt hier alleine als Nordlicht. Wie viele Leute seid ihr? Wie viele Menschen bespielen diese Kanäle?
Ja, wir sind 24 Leute. 8 davon sitzen in Johannesburg, also in Südafrika. Genau, und die strugglen und hustlen und geben alles jeden Tag 24/7, um unsere Mission voranzutreiben.
Und diese 24 Leute, also vielleicht die 8 mal ausgeklammert, sind das dann Inhouse-CreatorInnen? Sind das Leute, die Research machen? Also wie habt ihr Social-Media-ManagerInnen? Habt ihr da so klassische Rollen? Also wie seid ihr da aufgestellt? Wie ist das Setup?
Das Setup ist tatsächlich, dass wir unterscheiden einmal in das Thema Partnerships, ne, das dann eher sozusagen wo wir unsere Partner-Relations managen und überlegen, wie können wir für die Inhalte, die wir realisieren wollen, irgendwie Partner finden. Und dann für die Content-Produktion ist es praktisch wie eine Redaktion, ne? Wir sitzen zusammen, überlegen uns die Themen. Es gibt einen Content-Lead, die agiert praktisch wie eine Chefredakteurin, setzt die Themen, Schwerpunkte und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein Redaktionsteam, das Inhalte produziert. Wir haben Inhouse-Creatorinnen und Creator. Genau.
Und die arbeiten dann auch mit an den redaktionellen Themen oder die stehen dann nur vor der Kamera?
Nein, also die arbeiten alle mit. Wir sind jetzt ja auch kein riesen Medienunternehmen, wo man praktisch, jeder ist auch ein Stück weit Generalist. Ne? Und es funktioniert auch nur, und ich glaube auch, via Social Media funktioniert, dass es auch ein bisschen generellere Profile sind. Ne? Wir haben mal angefangen sehr spitz zu, ne? Du machst Social Media Management, du machst das. Und ich glaube, an so einem kleinen Team wie unserem funktioniert das gar nicht. Ne? Dann hast du so Silos. Und eigentlich sollte aus meiner Sicht auch eine Creatorin oder ein Creator in der Lage sein, die Inhalte zu sourcen, zu sagen, welche Geschichte will ich auch, wie passt sie auch zu mir. Und würden wir das irgendwie von einem Dritten vielleicht nochmal machen lassen, ich weiß gar nicht, ob der Content dann so gut wäre. Mm. Das ist ja auch nicht, dass wir mit einem Teleprompter arbeiten.
Und wie finanziert ihr euch, wenn ich das mal so direkt fragen darf?
Klar, durch exorbitant hohe Podcast-Gagen. Also danke an der Stelle.
Halten wir eigentlich geheim, aber ist okay.
Ja, ich habe auch ein NDA und nein, Quatsch, Spaß beiseite. Also du hast es schon gesagt, Pascal, wir agieren wie ein Medienunternehmen im Prinzip. Also wir versuchen mit Partner-Brands zu arbeiten und praktisch unsere Inhalte mit dem Support von Partnern, das ist dann im Prinzip ein Mediengeschäft, zu finanzieren und zu realisieren. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich unsere Bildungsprojekte, die wir in Schulen machen, in Südafrika, aber auch in Deutschland. Die sind vor allem auch durch Grant-Programme finanziert. Da bewerben wir uns auf Grants, schreiben Proposal und versuchen praktisch Fundraising im klassischen Sinne zu machen. Und dann auf der anderen Seite gibt es auch Partner, die uns strategischer unterstützen, 1 bis 3 Jahre und sagen, ich liebe eure Mission, ich will Teil davon sein und ich supporte x Meilensteine und die erwarten natürlich auch einen Impact, sage ich mal. Aber die committen sich halt längerfristig, ohne jetzt einen kurzfristigen Return on Invest oder so zu erwarten.
Mal ein bisschen off topic, aber wir hatten letztens Josie hier von einem Creator Management, was sich sehr auf DEI oder queere Menschen fokussiert hat. Und sie hat gesagt, dass da schon aktuell durch die Veränderungen in Amerika ein Rückgang einfach ganz klar zu verzeichnen ist. Geht euch das auch so? Also weil du auch gesagt hattest, ihr macht ja auch viel so Sex Ed, also Sex Education. Das ist jetzt ja nicht Queerness oder DEI, aber irgendwo ist ja schon Aufklärung, offene Weltanschauung. So, da kann man es ja irgendwo schon auch reinschieben. Ne?
Also wir sehen, dass Leute bei all den Themen, die du gerade beschrieben hast, vorsichtiger sind oder das vielleicht auch gar nicht supporten. Nicht mehr supporten, muss man sagen. Dass da auch ein großer Druck entstanden ist, ja. Wir sehen auch, dass natürlich so Shadowbans und so schon Thema sind, wenn wir gewisse Themen publizieren. Das ist dann schon eine Herausforderung teilweise, dass man über Inhalte oder dass die Contents dann nicht mehr so viral gehen wie vielleicht vor ein paar Monaten noch. Genau. Auf der anderen Seite, die Art und Weise, wir verstehen uns nicht als Aktivistinnen und Aktivisten, sondern wir wollen für junge Menschen Fragen klären und das gibt uns auch eine gewisse Anschlussfähigkeit. Ne? Wir müssen, egal wer der Bildungsminister oder die Bildungsministerin ist, wir müssen mit denen arbeiten und wir wollen mit denen arbeiten, weil wir lieber ehrlicherweise am Tisch sitzen, als uns irgendwie vorne anzuketten und sagen, das ist alles scheiße, sondern wir suchen Lösungen. Und ich glaube, das hilft uns auch anschlussfähig zu sein oder im Kontakt zu bleiben mit Leuten. Und ich will nicht sagen, das schützt uns jetzt vor so einem Trend, aber es macht uns, glaube ich, nicht so exponiert, sage ich mal.
Ja, okay, macht Sinn. Und nochmal ganz kurz zu euren Plattformen, du hattest ja schon angerissen, Instagram, TikTok, YouTube. Haben wir was vergessen?
Nee.
Und, Anschlussfrage, wie differenziert ihr den Content auf den Plattformen?
Genau, also, das sind genau die Plattformen. Wir haben ja, sind ja mal mit Facebook gestartet. 2009 waren wir eigentlich schon Frontrunner für Social Media und sind dann praktisch mit unseren Nutzerinnen und Nutzern weitergezogen zu Instagram, zu TikTok. Das sind auch wirklich die wichtigsten Kanäle gerade für uns. Wir würden, glaube ich, noch andere gerne machen, Twitch zum Beispiel, das ist dann eher eine Ressourcenfrage, können wir das gerade leisten, können wir uns ehrlicherweise nicht erlauben, und dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten, ist, glaube ich, aber in der Zukunft schon relevant. Dann ist es so, wir fangen an, gerade eine YouTube-First-Strategie umzusetzen, weil wir halt sensitive gesundheitliche Inhalte oder Themen setzen wollen, und dafür brauchen wir einen gewissen Raum. Ich glaube, vieles, was wir machen, hat auch so einen Evergreen-Content-Charakter. Das heißt, es macht Sinn, auf YouTube eine Library aufzubauen zu gewissen gesundheitlichen Themen. Das ist sozusagen der Anker, den wir setzen wollen. Und dann werden in der Zukunft wahrscheinlich die anderen Shortform-Contents auf TikTok und so weiter vor allem eher auch Support sein. Aktuell ist es noch nicht so, oder wir sind noch gerade im Übergang, sodass wir praktisch eigentlich Shortform unterscheiden und Langformat, und dann hast du natürlich die normalen Stills und Infografiken und so weiter. Aber du findest den Content, den wir auf Instagram als Reel posten, findest du im Prinzip auch auf TikTok.
Also das heißt sehr technisch, ihr seht, wenn ich erstmal so ein wunderschönes PowerPoint-Slide oder ein Keynote-Slide vorstelle,
Keynote.
Dann habt ihr in der Mitte YouTube als Centerpiece, also als Hub, das heißt, ihr produziert jetzt in Zukunft Longform-YouTube-Content.
Korrekt.
Zu gewissen Themen. Und aus diesem Longform-YouTube-Content schneidet ihr dann würdige Videos raus, kurze Snippets, Highlight-Cutdowns und die postet ihr dann auf Instagram-Reels und TikTok, richtig?
Das ist sozusagen Baseline. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das ausreicht. Ich glaube, wir müssen trotzdem einen Weg finden, dass wir TikTok und Reels nochmal spezieller bedienen. Die müssen aber dafür sorgen, dass trotzdem Leute in unserer Library bei YouTube landen. Also ich glaube nicht, dass wir nur die Highlight-Momente posten.
Okay, ja.
Vielleicht könnte man auch, ich glaube, so Themen Follow Me Arounds, Bericht von Events und so weiter, das kannst du trotzdem in Short-Format bei TikTok und bei Instagram machen. Das ist aber dann kein YouTube-Content.
Ja, ist auch so ein bisschen unsere Erfahrung, ne? Also ich finde, es klingt immer so logisch und alle irgendwo propagandieren das, macht doch Longform YouTube und schneidet es runter. Ja. Es funktioniert aber nicht, weil es dann doch nochmal, also es funktioniert nicht, ist auch übertrieben, aber man kann es schwer so generalisieren, weil dann doch die Plattformen unterschiedlich sind.
Korrekt.
Und deswegen glaube ich auch, dass jede Plattform ein Stück weit nativen, plattformspezifischen Content braucht, der ja immer noch entstehen kann im Rahmen von dieser Produktion, wie du gerade gesagt hattest, so. Aber nur Cutdowns, glaube ich, ist schwierig.
Genau, das ist auch, was uns natürlich alle sagen, mach es genau so. Und das, glaube ich, auch ist sozusagen aus YouTube gedacht der Ansatz, gerade auch um deine YouTube-Videos dann, sage ich mal, zu bewerben auf den anderen Plattformen. Aber ich glaube, das reicht für die Plattform nicht aus. Wir sehen zum Beispiel auch, dass bei Instagram so Feedposts, also im Prinzip Infografiken, die werden gesaved. Ne? Und das würden wir auch weiterhin machen. Und genau.
Andere Frage.
Das klingt so bedrohlich, wenn du das so sagst.
Gerade beim Thema Aufklärung würde ich denken, dass Reddit eine total relevante Plattform für euch ist. Bespielt ihr die?
Ja und nein.
Das ist eine richtig geile Antwort, danke.
Also ja, ist wichtig. Nein, bespielen wir nicht.
Ah, okay.
So, ich habe das nur in der Reihenfolge deiner Fragen versucht zu beantworten.
Ich habe es gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ist das?
Warum nicht?
Einfach tatsächlich, was ich auch schon bei Twitch gesagt habe, wir versuchen jetzt gerade den Switch zu YouTube, das so aufzusetzen, dass wir es richtig gut machen können. Wir investieren gerade auch in sozusagen Produktionskapazitäten, denken uns neue Formate aus für YouTube. Dann gibt es das einfach gerade nicht her, dass wir full blown alles machen können. Das ist die traurige Wahrheit.
Ja, aber ich glaube, Fokus ist ganz wichtig. Lieber eine Sache richtig gut machen, statt fünf Sachen halb gut machen.
Also ich bin eher in der Position, dass ich mir denke, wir sollten doch jetzt sofort alles machen. Und dann heißt es immer so, Daniel, slow down und Prio.
Klassische Gründerkrankheit übrigens.
Ja, genau. das ist so ein bisschen dann immer
Push. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ich habe eine Frage vergessen.
ich übernehme direkt, Paulina, gar kein Problem. Wie sieht denn der Inhalt aus? Also hast du mal ein Beispiel? Also wenn ihr jetzt YouTube produziert, Longform, was macht ihr da? Du hattest eben schon von Inhouse-Creatorin gesprochen. Ja. Ich habe euch vorher ein bisschen gestalkt. Da sind ja auch größere, bekannte Creator, Creatorinnen, Influencerinnen da. Also, wie sehen die Formate aus?
Genau, also wir haben jetzt aktuell eigentlich zwei Formate. Das ist einmal so Ask the Dog. Da geht es tatsächlich darum, ein Creator, eine Creatorin befragt eine Expertin, Experten zu Themen. Die Fragen werden vorher von der Community gesourced und dann ist es wirklich so wie ein Hot Seat. Ey, ne, Robert ist einer, zum Beispiel ein Oberarzt von der Charité, den fragen wir dann halt, sehen alle Vulven schön aus? Gibt es hässlich und nicht so schöne? Muss ich mich rasieren? Muss ich auf diesen Stuhl? Also das, was Leute tatsächlich interessieren, sind auch so häufig Einstiegsfragen. Und dann geht das sozusagen auch runter in tiefer medizinischere Themen. Aber wir versuchen tatsächlich frei von der Leber weg, die Themen anzusprechen, so Ask the Doc-Formaten und mit Expertinnen und Experten, also jungen Ärzten, die das auch relativ leicht dann auch kommunizieren können. Das ist das eine. Und dann haben wir so Real Talk-Formate. Das ist dann tatsächlich, junge Menschen sprechen im Prinzip peer-to-peer über ihre Erfahrungen. Ne? Von ich gehe zum Frauenarzt oder ich glaube, ich habe eine sexübertragbare Krankheit, ich hatte einen One-Night-Stand, Fails beim Sex, also all diese Fragen. Und das sind sozusagen so zwei Evergreen-Formate. Wir fangen jetzt im nächsten Monat an mit unserem ersten wirklich YouTube-first produzierten Show. Die machen wir mit dem tollen Support der Elevator Boys. Die werden die Hosts sein.
Bezahlt ihr die dann?
Nein.
Das machen die dann echt for free?
Wir, ich weiß, ja, also es ist tatsächlich so, dass es wahnsinnig tolle Menschen gibt, die sagen, wir stehen hinter der Mission und wir supporten die Mission und die dann ihre Zeit und ihre Reichweiten zur Verfügung stellen, um die Mission zu supporten, ja.
Geil. Shoutout an die Elevator Boys.
Darum tatsächlich zünde ich auch immer eine Kerze an für alle, die einfach mal Ja sagen, weil ihr müsst euch vorstellen, gerade wenn man halt was Soziales macht, finden es Leute erstmal toll, ne? Dann erzählst du ganz lange, was du alles gemacht hast und dann klopfen die auf die Schulter und sagen, ach Mensch, viel Glück. Und dann gibt es halt andere Leute, die sagen, geil, ich will was machen, kann ich was beitragen, ich hab Bock. Und wir versuchen eigentlich, uns auf diese Menschen zu fokussieren, die was beitragen können, weil wir auch glauben, das Thema, ne, ist auch ein Win-Win. Ne? Menschen lernen was davon. Du hast natürlich auch im Fall von jetzt Creatoren auch die Möglichkeit für sie, sich zu positionieren. Ist ja auch ein Differenzierungsmerkmal. Ne? Also wir glauben sehr stark an Partnerschaft und Win-Win-Situation für alle. Ja.
cool. Okay. Habt ihr viel mit Hate zu tun eigentlich auf euren Kanälen?
Nö. Tatsächlich, natürlich, es gibt immer so dumme Kommentare. Das trifft dann tatsächlich, das war auch mal stärker. Aber aktuell ist es eher nicht so. Und was wir dann sehen, wenn Leute Hate da lassen, dass dann eher auch die Community antwortet oder dagegen geht. Das war tatsächlich mal stärker, ist tatsächlich weniger geworden.
Okay, ja, und wie seid ihr aufgestellt im Community Management intern? Habt ihr eine Person, die das macht? Machen das alle?
Wir haben im Prinzip die Leute, die Social Media Kanäle betreuen, die gucken auch auf Community. Und dann haben wir einen dezidierten Community Manager, der praktisch über alle Plattformen hinaus praktisch versucht, eine größere Linie reinzubringen. Weil Community bedeutet bei uns auch Socials, aber wir sind ja auch sehr auf Festivals unterwegs, wir sind in Schulen unterwegs, wir machen Vorlesungen an Unis. Also Community ist nicht nur online, sondern auch da, wo wir Menschen in ihrem Alltag treffen. Und damit es praktisch auch gut verzahnt ist, gibt es da eine Person, die das im Auge behält.
Ich muss nochmal bei den Elevator Boys tiefer reinbeißen. Also das, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt diese Evergreen-Formate. Mhm. Ich würde es mal, kennst ja wahrscheinlich diese YouTube-Google-Pyramide mit Hub, Hygiene Hero.
Ich tue mal einfach so.
Sag einfach ja, genau. Also im Endeffekt, Grundprinzip ist relativ einfach. Es gibt gewissen Content, den produziert man regelmäßig. Genau. Der ist auch searchable. Ja. Und dann ist die Grundidee, es gibt Hero-Content. Ja. Der ist halt wirklich dann so ein Highlight. Mhm. Ich hätte jetzt die Elevator Boys-Kooperation als ein Highlight eingestuft, weil du meintest auch eine Show. Also was genau macht ihr mit denen? Auf welcher Frequenz ist das? Oder ist es auch ein Format, was jetzt immer wieder kommt?
Es ist geplant, ist es, das ist natürlich ein Pilot. Wir müssen schauen, wie es funktioniert. Aber das Format ist praktisch, die Jungs treffen Menschen mit Mental Health Problems und Expertinnen und Experten und versuchen in einfacher Sprache mentale Gesundheitsprobleme erstmal Raum zu geben, in Austausch zu gehen, einen Conversation Starter hinzubekommen, weil wir merken bei diesen Themen, das Reden darüber ist die halbe Miete. Es ist schon ein wahnsinniger Relief, wenn Leute die Worte verwenden, es aussprechen und das können wir halt leisten. Wir sind ja keine, auch die Jungs sind natürlich keine Mediziner. Das heißt, was wir leisten, ist, dass wir einen Conversation Start machen. Das ist praktisch auch ein Talk-Format. Das pilotieren wir jetzt mit einer ersten Staffel. Das sind 14 Folgen, die wir dann publizieren.
Wie lang geht eine Folge?
Wir haben geplant, 10 Minuten zu machen. Das ist tatsächlich länger geworden. Ich würde mal schnell sagen, so 15 bis 20 Minuten.
Wow, krass.
Also 14 mal 15 bis 20 Minuten.
Mhm. Wie lange habt ihr da dran gedreht?
2 Tage. What? Oder 3 Tage. 3 Tage.
Krass.
Das war ein riesiger Marathon.
Das ist auch krasses Commitment dann von denen. Also unfassbar cool, aber es ist ja richtig.
Ja, wir waren
richtig Herzblut dabei sein.
Ja, wir waren ein bisschen Fließband war es dann schon, weil wir sozusagen die Tage voll hatten. Die Gäste waren da, immer getimed. Dann musste es losgehen. Es gab medizinische Expertinnen und Experten, die gewechselt sind. Da bin ich echt stolz, dass das Team das so hinbekommen hat.
Irre geil. Und haben die euch kontaktiert oder habt ihr die kontaktiert?
Ich glaube, das war wie so ein...
Habt ihr euch in der Mitte getroffen?
Ja, also wir haben immer schon mal, wir sind natürlich auch sozusagen überall da, wo Menschen aus der Medienbranche sich tummeln und dann kommt man ins Gespräch und hey, ihr müsst doch mal und redet doch mal miteinander. Und das ging, glaube ich, relativ lange einfach so auf Chat. Da war die Frage, wollen wir nicht mal irgendwas starten? Und dann haben wir die Jungs tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber dann haben wir uns in Coachella getroffen, das erste Mal, und haben das erstmal gequatscht und dann fanden die Jungs glücklicherweise unsere Arbeit auch unterstützenswert und dann haben wir angefangen, Ideen zu entwickeln, was wir zusammen machen können.
Mega, finde ich richtig cool.
Richtig stark, ja, toll.
Ich bin auch echt, also du hast einmal das Commitment der Jungs angesprochen, aber auch die Empathie, mit denen sie sich ja auch in so unkomfortable Situationen bringen, weil es geht nicht nur, also wir reden nicht über, du hast Bauchweh vor der Schule, geh spazieren und hör einen Podcast, ne? Sondern da geht es um Angststörungen, um Suizidgedanken, das sind wirklich schwierige mentale Gesundheitsprobleme und sich da auch reinzubegeben und zu exponieren, das finde ich das Mutige und das Schöne daran.
Ja, total. Aber ganz wichtiger Move, von daher, also unterstützen wir auch, finde ich ganz toll.
Danke.
Richtig stark.
Ja, packen wir auf jeden Fall mal den Link in die Bio, damit die Leute das schon mal abonnieren können. Dann kommt das Ding raus.
Ja, das kommt im Mitte September raus.
Okay, cool, mega.
Perfekt. Und sag mal, du hattest eben das Thema Brand Collapse angesprochen. Was können wir uns darunter vorstellen? Also hast du mal ein Beispiel, was macht ihr da? Und vielleicht auch was, auch ja. geil, hören ja viele Marken zu, wenn du sagen würdest, das wäre mal so ein Traum. Ja. Auf so eine Collab hättest du mal richtig Traum Bock. Brand.
Ja. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Brands, die davon träumen, mit uns zu partnern und direkt mal den Spieß umzudrehen.
Ja, sehr gut.
Nee, also es ist so, dass wir schon versuchen, like-minded Brands zu finden, mit denen wir uns selber auch positionieren und assoziieren wollen. Auf der anderen Seite auch führende Marken. Also wir verstehen uns schon auch als Frontrunner. Das heißt, ich glaube, ein gutes Beispiel, was wir in der Vergangenheit mal gemacht haben, war zum Beispiel Netflix. Da wurden wir zum Beispiel angesprochen. Das war so ein bisschen mystisch. Da eine Agentur aus London und könnt ihr mal und so weiter.
Für Sex Education war das
ja, genau.
Ja, unfassbar guter Fit.
Ja, und da war praktisch der Ansatz, wir haben halt eine sehr erfolgreiche Entertainment-Format und wir launchen die nächste Staffel. Und habt ihr nicht ein paar Ideen, wie wir das machen können zusammen? Und dann haben wir praktisch die Themen der Staffel genommen, um praktisch mit den Szenen und mit unseren Creatorinnen, mit Experten praktisch diese Themen aufzubrechen. Hey, was ist Otis da eigentlich passiert? Lass uns mal kurz rauszoomen. Haben praktisch diese Dinge auf den Socials verlängert, auf den Netflix-Kanälen und auch auf unseren Kanälen. Haben dazu eine Out-of-Home-Kampagne gemacht. Das ist so eine typische Partnerschaft, wo dann natürlich die monetären Mittel von Netflix kommen, die sagen, ja. Hey, lass uns das realisieren und wir können ja. praktisch mit deren Fundings dann diese Sachen umsetzen. Dann haben wir Themen, auch zum Beispiel beim Thema Periodenprodukte oder Menstruation. Ne? Menstruation ist ein Riesenthema für unsere Community, für junge Frauen. Erstmal Menstruation, Scham um diese Themen herum, Lifehacks, und was mache ich eigentlich, wenn ich gerade kein Periodenprodukt habe, Hilfe, und das ist also sozusagen ein relevantes Thema, dann sagen wir, hey, wie können wir das eigentlich realisieren, weil wir machen das jetzt nicht einfach, sondern wir brauchen eigentlich für alle Dinge, die wir machen, einen Donor oder einen Partner, und dann sprechen wir halt Brands an und sagen, hey, das ist unsere Idee, wir glauben, dass es gut mit euch passen würde, weil ihr seid führend in der Kategorie oder ihr habe praktisch auch nochmal eigene Reichweiten, die ihr reinbringt, und dann sprechen wir die an, proposen, Kooperation, und dann in den meisten Fällen gelingt uns das auch.
Ja, und bei der Netflix-Partnerschaft, wie ist dann der Link zurück zur Serie? Also endet dann jedes Creative mit, hey, schaut euch jetzt mehr an?
Nee, gar nicht.
Aber okay, das heißt, ihr greift das Thema auf, ihr delivert Value, also ja. Mehrwert rund um das genau. Thema. Aber woher wissen die Leute jetzt, dass das jetzt für Netflix ist?
Naja, weil es co-postet ist mit Netflix oder okay, weil es auf dem Netflix-Kanal stattfindet und wir das dann reposten auf der Kanalebene. Und dann ist natürlich, wenn Otis und Maeve da auftreten, dann wissen die meisten, die nicht auf den Kopf gefallen sind, dass das sich um Netflix und Sex Education handelt.
Ja.
Und ich will gar nicht ausschließen, dass wir praktisch dann auch im Text geschrieben haben, hey, hier alles in der neuen Staffel oder so. Genau.
Okay, cool.
Und das ist aber auch generell eure Herangehensweise wahrscheinlich bei Partnerschaften, dass ihr eher diese als Enabler
korrekt.
Seht. Also jetzt zum Beispiel um ein bisschen konkret zu werden für Marken, die es vielleicht gerade hören, wenn wir jetzt über Periodenprodukte sprechen, Menstruationsprodukte, was passiert dann? Also dann liegen da Binden auf dem Tisch oder hängen Tampons von der Decke oder wie?
Naja, ich weiß nicht, also ja, generell ist
oder macht ihr es immer eher mit dem Co-Author-Post?
Nee, wir machen es so, dass wir praktisch sagen, was sind die Inhalte oder der Call to Action oder der Educational Input oder Content, den wir publizieren wollen, keine Ahnung. How to use a Binde. Ne? Mhm. Wenn das jetzt sozusagen das ist, was wir erklären.
Super Format, how to use a Binde.
Genau, habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, aber wenn es darum geht, dann gibt es natürlich einfach auch Binden, die dann uns zur Verfügung gestellt werden. Das ist aber nicht so, dass wir sagen, hey, hier diese super Binde, nur für 99 Cent, jetzt hier und da, sondern das wird dann enabled von denen. Wir machen das natürlich auch kenntlich, dass dann diese Content Pieces wurden unterstützt von. Aber der und das sind auch so, und damit ticken auch die Box. Der Anspruch ist, dass wir edukative Inhalte produzieren. Das heißt, die binden sich in einem Edukationsformat ein, die Marken, und hoffen natürlich durch die Assoziation mit uns und dem Zeigen des Produktes, dass da auch was hängen bleibt. Aber es ist, wie gesagt, keine klassische Werbung, wo es jetzt, heute Morgen bin ich aufgewacht und ich bin so dankbar, dass. Das würde auch unsere Glaubhaftigkeit Glaubwürdigkeit unterminieren.
Ja.
Und Gesundheit.
Sorry,
Gesundheit,
ich weiß nicht, ob man es gehört. Ich weiß es nicht.
Genau, aber da geht es natürlich darum, die Glaubwürdigkeit zu erhalten, und deshalb haben wir da klare, praktisch Boxen, die wir ticken. Das muss Edukation sein und nicht klassische Werbung. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich aber trotzdem auch Geschichten gemeinsam erzählen, dann bin ich davon überzeugt, dass es auch aus einer Partnerperspektive glaubhaftere Werbung ist, weil Leute sich schon auch erwarten, dass eine Marke sich engagiert und dass die was macht für den Konsument oder für die Konsumentin. für den Konsumenten. Und deshalb ist es auch da ein Win-Win.
Ja, voll. Aber es ist so spannend, weil wir diese Diskussion ganz oft führen, und ich glaube, das ist Social und vor allem, ne, auch TikTok, Vertical Video, hat da so ein neues Playbook an Marketing an den Start gebracht. Man muss eigentlich alles verlernen, was früher so das State of Art war. Und viele Marken haben immer noch diesen Gedanken, hey, hier ist meine Werbung, ich bin die Marke, hier ist meine Botschaft, in your face. Und das bricht krass mit dem Mediennutzungsverhalten.
Naja, und es hängt ein bisschen von der Marke ab, ne? Wie verankert sind die? Haben die eine eigene Community oder haben die praktisch nur ein Konsumentenprodukt, wo sie praktisch jeden Monat den Absatz steigern müssen?
Ja.
Ich glaube, das ist der Unterschied. Und auf der anderen Seite, was ich so schade finde, dass alles immer so performance-getrieben ist. Also man hat immer den Anspruch, dass jedes Posting irgendwie konvertiert, der Abverkauf direkt irgendwie steigert. Und ich glaube, Marken verlieren dadurch auch viel, ne? Weil sie gar nicht mehr Raum lassen für spannende Geschichten, für Entertainment. Weil sie sagen, was bringt denn das? Ich habe gesehen, bei Sekunde X sind die Leute abgesprungen und keiner hat es gekauft. Und das nervt mich so ein bisschen, dass sozusagen Marketing so, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber sehr auf Performance.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass ich sehe schon, dass dir in den Fingern kitzelt, beziehungsweise der Mund ist schon auf, genau. Ich glaube halt, eine Marke erschaffst du long-term und nicht mit einem Post oder mit drei Posts. Und ich glaube, du brauchst einen Split. Performance ist sicherlich wichtig, ist wichtig. Und ich glaube, auch die Zahlen sind wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich anzugucken, warum springen denn die Leute in Sekunde 6 ab? Springen sie ab, weil vielleicht ein anderer Charakter gezeigt wird? Springen sie ab, weil da eine zu lange Pause ist? Ne? Klar, das liebe ich auch an Social, dass wir eben dieses direkte Feedback haben. Aber im Endeffekt brauchst du, also eine Marke aufzubauen und zu verändern, braucht auch einfach Zeit.
Ja.
Und
ich meine, wenn jetzt die Socials auch mit Content natürlich geflutet werden, durch KI nochmal zusätzlich, möchte ich doch eigentlich, dass die Leute über unsere Marke direkt am Inhalt sehen, das ist ja von denen, das ist ja von Fuck You. Ja. Und das musst du halt aufbauen. Und ich glaube, dieser Performance-Fokus, der ist sozusagen Short-Term, hat ja sicherlich Effekte, aber er kann auch deine Marke kaputt machen, wenn du da nicht mehr investierst. Und ich meine, das irgendwo auch gerade gelesen zu haben, ich will jetzt keine falschen Sachen erzählen, aber ich glaube, es war in Cannes irgendwo, wenn die Leute ihre Marke vergessen, dass das natürlich dann über die Zeit dann auch wieder...
Ja, Nike ist da ja ein super Beispiel.
Also Nike hatte das jetzt gerade, die haben den CEO ausgetauscht, weil die jetzt in der Vergangenheit mehrere Fehler gemacht haben, aber ein großer Fehler, dass sie sehr auf Performance gegangen sind. Und eine Marke wie Nike halt sehr über die Story, die Emotion, über das Markennarrativ gelebt hat, und das wollen die jetzt wieder shiften. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, und das ist genau das, was du sagst, also ich habe die Einstellung, dass Marken zu Gast sind auf Social Media. Und ich sitze auch gerade an so einem kleinen LinkedIn-Artikel, den müsste ich mal irgendwie zu Ende schreiben. Ich glaube, dass wir oft die Wirkung und die Relevanz von Werbung überschätzen. Weil die Grundthese, wenn man sich mal anschaut, wenn Menschen auf Social sind oder generell, die meisten Menschen haben jetzt ja gar nicht in der Sekunde den Need, ich kaufe einen Tampon oder ein Periodenprodukt. Das ist ja gar nicht gerade der Need. Das ist, die meisten Leute sind erstmal gar nicht im Markt. Wenn ich jetzt dort so eine sehr performative, abverkaufsorientierte Werbebotschaft reinsteuere, dann sind die meisten so, ja, okay, gerade nicht, weg.
Genau.
Der richtigere Weg ist, und ich glaube, da müssen wir uns auch alle an die Nase fassen, mal ehrlich gesagt, Werbung ist kein Wundermittel. Also ich glaube, Kommunikation hat die Chance, einen leichten Einfluss auf eine künftige Kaufentscheidung zu haben, indem, ich glaube, das ist wichtig, es halt Sympathie erzeugt über relevante Inhalte, die Leute bewegen, überraschen, unterhalten. Wenn ihr jetzt mit Fuck You geilen Inhalte macht, die ich mir anschaue, weil sie mich gerade abholen, weil ich auf Social bin, ich lerne was damit, und da baue ich irgendeine Beziehung davon
auf. Korrekt,
Und das ist auch für alle anderen Marken relevant. Wenn ihr jetzt reingehen würdet mit Conversion, Performance-orientierten Botschaften, dann würde ich es erstmal wegskippen, was für mich jetzt gar nicht relevant ist. Sondern ich glaube, es braucht einen guten Split aus wahrscheinlich so 60% Brand und dann 40% Performance.
Und überleg dir auch, wer am Ende die Marke ist halt das, was dich noch unterscheidet, ne? Genau. Wenn die KI sozusagen den ganzen Content publiziert.
Und auch die Produkte. Ja. Also es gibt 8 Tampon-Marken.
Genau.
Ja. Wie nutzt ihr KI?
Also wir haben natürlich so die typischen Claude und Chat-GPT-KIs. Wir haben jetzt angefangen, so ein eigenes GPT für uns im Social zu machen, sondern so klassisch, so Standard-Prompts, die wir verwenden. Damit fangen wir aber auch gerade erst an.
Was machen diese Prompts?
Die helfen beim Skript.
Ah, okay.
Genau, das ist sozusagen das, was wir aktuell vertesten. Und dann jetzt in der Zukunft werden wir auch in der Content-Produktion mehr wahrscheinlich auf KI, mit KI zumindest mal pilotieren, Assets zu kreieren. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal gemacht, so ein Pilot-Case, wo wir zum Beispiel die Gesichter von unseren Creatorinnen verfremdet haben. Und dann waren die praktisch nur Model für ein KI-generiertes Gesicht. Einfach, um es mal zu probieren. Und außerdem haben wir auch gemerkt, dass wir zum Beispiel, gemerkt, dass einige unserer Creator wurden tatsächlich auch verfolgt. Ne? Also die reden dann, eine Kollegin, die dann irgendwie über Oralverkehr und Sexual Pleasure und so weiter geredet, gibt es dann Leute, die das sozusagen als Einladung verstehen und so, hey, du bist ja super offen.
Das ist nicht dein Ernst.
Und let's talk und so. Und dann haben wir das mal zum Anlass genommen, was würde eigentlich passieren, wenn die Leute verfremden, sodass sie trotzdem über die Inhalte reden können, aber sich nicht persönlich exponieren müssen. Und in dem Moment, wo wir das erklärt haben, dass wir jetzt dafür KI einsetzen, fanden die Leute es total okay. Vor allem so, warum wird das doch alles KI generiert? So eine Scheiße. Dass wir sagen, nee, darum machen wir das. Weil über ganz sensible Inhalte, wenn Leute heute darüber sprechen, haben die auch persönlich im privaten Umfeld vielleicht ein Problem. Genau, also wir sind da offen, Dinge auszuprobieren. Punkt.
Cool.
Krass. Wow, stark. Ja, guter Use Case.
Danke.
Total. Ich habe jetzt einen ganz harten Anschlusstermin und wir quatschen auch schon 40 Minuten. Das heißt, ich würde jetzt mal langsam zu den letzten zwei Fragen kommen. Frage 1. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast?
Ja, das ist deswegen ein bisschen politisch, aber ich finde es irgendwie toll, dass mittlerweile mehr Content von einem Gouverneur aus Kalifornien kommt, der mal ein bisschen gegen Trump auf den Socials Fire gegen Fire macht. Und das muss ich sagen, freut mich, dass ich nicht nur in so eine Bubble komme, die Welt geht unter, sondern ich sehe auch Leute, die so ein bisschen Resistance zeigen.
Geil, verlinken wir euch.
Okay, wie heißt der?
Gavin Newsom ist der Gouverneur von Kalifornien.
Ja,
cool.
Der hat jetzt auch einen neuen Podcast gestartet und ist vielleicht off-topic jetzt so für Social-Media-Marketing, aber ich finde toll,
Wir hatten auch schon eine Folge zur politischen Kommunikation auf Social. Also perfekt. Überhaupt nicht off-topic, im Gegenteil.
Hey, wir haben alle eine Verantwortung, dass diese Welt in die richtige Richtung geht. Ja.
Cool, danke für die Empfehlung. Packen wir in die Shownotes. Frage 2, wer soll nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen?
Ich glaube, weil wir viel über die Jungs geredet haben, finde ich es eigentlich ganz cool, wenn vielleicht die Elevator Boys ihre Perspektive auf Mindfuck hier teilen.
I love it. Ja, dann machen wir mal ein Intro. Fände ich nice. Brauchen wir, glaube ich, ein paar mehr Stühle, aber einer reicht uns auch. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. wichtiges Thema, geiles Thema, sehr viele Insights und ich freue mich mega auf das Format.
Dankeschön und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke dir.
Ja, klar. Bis danke. Dann. Und alle Marken, wir verlinken euch die ganzen Profile und so, könnt ihr mal sponsern.
Alles abchecken, alles folgen.
Ja. Stay fucking healthy.
Ja,
okay. Danke dir. Ciao.
Heute stelle ich euch Chico aus dem Berliner Tierheim vor. Er kommt aus einer Sicherstellung, ist tatsächlich ein Shar-Pei. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, diese Rasse. Also die mit ganz, ganz vielen Falten vorne. Und der braucht auf jeden Fall ein erfahrenes Zuhause. Aber Rassehunde landen halt auch mal im Tierheim, beziehungsweise sind ja auch immer sehr viele da. Andere Hunde findet er ziemlich doof. Deswegen wäre es am besten, wenn er in einer ruhigen Gegend ein neues Zuhause bekommt. Bei Bezugspersonen fasst er sehr schnell Vertrauen. Bei anderen Menschen entscheidet dann die Sympathie. Bestimmt kein einfacher Hund, aber ein ganz hübscher und bin mir sicher, der kann ein toller, treuer Begleiter werden. Chico mit Doppel-K findet ihr auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat uns sehr gefreut, dass ihr am Start wart. Geht wirklich gerne auf unseren Instagram-Kanal, schreibt uns, dann können wir die Community ins Leben rufen. Glaubt, das wäre eine coole Idee. Habt noch einen ganz tollen Tag und viel Erfolg bei dem, was auch immer ihr tut. Liebe Grüße aus Berlin. Ciao.
Twitter, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.